Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 149. Folge Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und wir haben euch ja diese Woche schon mal mit einem kleinen Bonusmaterial Episödchen beglückt über den VAC, den Benny und ich gestern am Dienstag besucht haben. Aber ich habe ja meine ganze Technik mit in den Urlaub genommen nach München, um ein Interview zu führen über einen Mann, der am 27. Oktober 1995 zur Welt gekommen ist. Er gilt als aktuell bester deutscher Eishockeyspieler. Manche sagen sogar, er wäre aktuell der beste Eishockeyspieler der Welt. Die Rede ist von Leon Dreiseitel. Am 20. Mai erscheint im Riva Verlag ein Buch über Leon Dreiseitel. Und ich glaube, es ist auch das erste deutschsprachige Buch, was über ihn erscheint. Und geschrieben hat es niemand Geringeres als unser guter Freund des Podcasts, Günther Klein. Hallo Günther.
Hallo Martin.
Danke für die Einladung hier nach München. Ist schön, außer dass es ein bisschen bewölkt ist. Das ist traurig.
Ja, für das Wetter trage ich keine Verantwortung. Ich bin ja auch gebürtiger Augsburger. Also lediglich in Augsburg hätte ich dir ein gutes Wetter garantieren können.
Ich bin gestern durch Augsburg zurückgefahren nach München und es war dunkel. Ich konnte also nicht sehen, ob es da Wolken gibt, aber eigentlich gibt es da nie Wolken. Ne? Ist immer schön.
Ja, das ist dafür bekannt. Deswegen haben wir auch mehr Feiertage als alle anderen Städte und Bundesländer.
Lieber Günther, bevor wir über dein Buch sprechen, das ich jetzt zu Ende gelesen habe, was auch nicht oft passiert, dass ich Bücher zu Ende lese, aber dieses Buch hatte ich doch sehr, es hatte einen guten Lesefluss und es hat mich natürlich begeistert, weil es aus einer Sportart ist, die mich sehr interessiert. Aber zu Beginn müssen wir leider erstmal nochmal über jemanden sprechen, der leider vorletzte Woche verstorben ist. Ich hatte das in der letzten Folge ganz am Ende nochmal erwähnt, weil ich es quasi am Tag der Aufnahme erfahren habe, dass dein geschätzter Kollege und auch, naja, ich habe auch einmal mit ihm sprechen dürfen, Klaus Vetter vom Tagesspiegel verstorben ist. Du hattest ja, denke ich mal, auch einige Berührungspunkte über eure Leidenschaft, das Eishockey. Was hast du an Erinnerungen an Klaus Vetter?
Ich habe zunächst einmal nachgedacht, wie lange wir uns eigentlich schon kennen und ich bin mir zumindest sicher, dass wir uns spätestens bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2002 in Göteborg vor dem deutschen Viertelfinale gegen Schweden kennengelernt haben. Ich habe immer einen guten Draht zu Leuten vom Tagesspiegel gehabt aus Berlin und er kam dann halt eben als der Eishockeymann, als einer von mehreren Eishockey-Leuten, kam der dann rein und ich habe immer ein sehr gutes, unverkrampftes Verhältnis zu ihm gehabt und habe ja auch gelegentlich für den Tagesspiegel geschrieben, eigentlich sogar relativ regelmäßig. Also ich habe kürzlich erst mal meine Steuer für das vorletzte Jahr gemacht und da waren doch einige Einträge auf den Kontoauszügen vom Tagesspiegel. Ja, also wir hatten eigentlich schon so einen ständigen Kontakt und als ich dann bei Blue Sky diese brandaktuelle Meldung auf dem Eisbären-Account gelesen habe, konnte ich das zunächst natürlich gar nicht glauben, habe dann überlegt, ist mir irgendwas entgangen, habe ich irgendwas nicht mitbekommen, dass er vielleicht krank wäre oder manchmal sterben Leute ja auch aus dem Nichts praktisch und man ist dann schockiert. Ich habe dann gleich mal gegoogelt, was denn so seine letzten Artikel waren und die waren gerade mal 2 Wochen alt und die lasen sich eigentlich wie immer, habe dann zu seiner Redaktion Kontakt aufgenommen und habe dann erfahren, was dann der Grund war und es hat mich dann sehr angerührt, dass in diesem Nachruf vom Tagesspiegel, dass also da der Chefredakteur Lorenz Marold da wirklich selber in die Tasten geklopft hat und sehr langen und sehr ausführlichen Nachruf auf Klaus Vetter geschrieben hat. Und so blöd das klingt, ja, aber sag mal, diesen großen Rahmen hat der Klaus sich dann auch verdient. Also der war sicher ein Mann, der keine Feinde hatte, was wahrscheinlich nicht leicht ist in unserem Beruf und der überall Anerkennung fand, vor allem ja auch über seine menschliche Seite.
Ja, also in der Kürze, die ich ihn kennengelernt habe, also meistens jetzt über Podcast-Sachen, immer wenn wir Austausch hatten, hatte er eigentlich immer wenig Zeit, weil er einfach so zugedonnert war mit Arbeit, weil er immer im Dienste des Sports unterwegs war. Aber gerade das Eishockey war ja doch wirklich sein Steckenpferd. Wir hatten eigentlich vor, mal schon jahrelang mal eine Folge zu machen, wo wir die Geschichte des BSC Preußen mal aufarbeiten. Und was dann am Ende daraus geworden ist, das hat sich leider nie ergeben, was ich sehr bedauere. Das Letzte, was ich so dann mit ihm zu tun hatte, war dann letztes Jahr zur Europameisterschaft hat er in den Wühlmäusen in Berlin eine Veranstaltung auf der Bühne machen wollen, hat er auch, glaube ich, gemacht und hatte mich dann gefragt, ob ich da irgendwie auch in irgendeiner Form mitmachen möchte und da habe ich gesagt, also auf keinen Fall, das ist mir echt eine Nummer zu groß, das ist mir etwas zu schwer und da hätte ich mir, glaube ich, ins Hemd gemacht und das zeigt einfach mal, dass er auch offen war für neue Ideen und zum Eishockey, welche Bedeutung fürs Eishockey hat er deiner Meinung nach gehabt für den deutschen Sportjournalismus?
Ja, das sollte man jetzt vielleicht die Bedeutung von Journalisten nicht überhöhen. Ob wir Verdienste um irgendwelche Sportarten haben, es ist ja unser Job, darüber zu berichten. Und Eishockey ist jetzt auch nicht so ein ganz kleiner Sport. Also der bietet schon eine gewisse Anziehungskraft, dass man da als Journalist hingeht. Aber natürlich, er war dann irgendwann einmal Sportressortleiter beim Tagesspiegel und da neigt man vielleicht dazu, sich Termine ein bisschen einzusparen und da eher die anderen hinzuschicken. Aber er ist ja noch selber hingegangen. Und dann würde ich sagen, das ist schon eine besondere Bindung und ist eben ein Verdienst und zeigt natürlich, dass er eine gewisse Sympathie hatte für den Sport. Er wollte auch zum letzten Deutschlandcup nach Landshut kommen, was ja nicht gerade ums Eck liegt von Berlin. Und da musste er allerdings kurzfristig absagen, weil irgendjemand in der Redaktion ausgefallen war und er musste dann selber einspringen.
Das wollte ich nur noch mal am Anfang unserer Folge einbauen, weil ich denke, bei der letzten Folge, das ist doch ein bisschen zu kurz ausgefallen. Ich kann auf jeden Fall die Nachrufe, die im Tagesspiegel erschienen sind, empfehlen. Bernd Schwickerath hat im Newsletter von Bisse Hockey was geschrieben, also ihr müsstet vielleicht mal Bernd anschreiben und nach seinem Text fragen. Aber, und das fand ich auch bemerkenswert, dass er einen Nachruf bei den 11 Freunden bekommen hat. Da habe ich ja auch nicht wirklich ihn sozusagen gesehen in dem 11-Freunde-Kontext, aber das war auch sehr bewegend, was Jens Kirschneck da geschrieben hat. Und als letztes Jahr mein Bruder gestorben ist, da waren wir halt gerade in diesem Hin- und Herschreiben, Klaus und ich, über diese Geschichte zur Europameisterschaft. Und da habe ich gesagt, naja, ich habe da jetzt gerade keine Gedanken für, mein Bruder ist gestorben. Und das tat ihm natürlich total leid. Aber sein Tipp, den er mir gegeben hat, deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was Jens Kirschneck geschrieben hat, nämlich, dass er ein sehr musikaffiner Mensch gewesen ist. Und er schrieb mir noch, Music is my therapy. Und das fand ich wunderschön. Und ich würde es an der Stelle, wenn du jetzt nicht noch irgendeine schöne Erinnerung hast, es dabei belassen. Gut, dann kommen wir jetzt doch mal, das ist ein harter Bruch, aber er muss sein. Kommen wir jetzt mal zu deinem Buch. Also am 20. Mai erscheint diese Biografie und ich möchte erstmal nochmal zurückkommen auf einen Videopodcast, wo du letztens warst beim FIFA-Pitch. Da wurdest du von Malte Asmus und von Pit Gottschalk gefragt, was liebst du mehr? Und wo kennst du dich besser aus, Fußball oder Eishockey? Und du hast einfach pro Antwort 3 Silben gebraucht, du hast immer gesagt Eishockey. Bei mir ist es ja andersrum, ich kenne mich besser mit Fußball aus. Und heute stellst du mir mal, habe ich mir gedacht, Leon Dreiseitel vor. Und meine Eingangsfrage ist erstmal, wie kommt man darauf, ein Buch über den aktuell besten Eishockeyspieler zu schreiben? Weil über den weiß man ja angeblich auch schon alles, oder?
Ich weiß mir über ihn relativ wenig. Ja, also wie es dazu kam, wie meistens bei Büchern, die es auf den Markt schaffen und nicht in irgendwelchen Schubladen dann vergilben, kommt die Idee von einem Verlag. Also ist auch meine Erfahrung, obwohl ich einiges schon an Büchern geschrieben habe. Es ist relativ schwer, was bei einem Verlag zu platzieren, vor allem zum Thema Eishockey, weil es ist kaum ein Verlag Eishockey-affin. Und man muss erst ein gewisses Grundwissen schaffen und die Leute überzeugen. Es ist immer einfacher, wenn ein Verlagslektor oder eine Lektorin eine Idee hat und der Verlag sagt dann, okay, das nehmen wir ins Programm und da suchen wir uns jetzt einen Autor. Also so läuft es in der Regel bei Sachbüchern. Und es war einfach so, dass der Riva Verlag, für den ich ja schon ein paar Sachen gemacht hatte, dass der mich ganz formlos per E-Mail angeschrieben hat im vergangenen Sommer. Sie planen eine Leon Dreiseitel Biografie rauszubringen und ob ich Interesse hätte, die zu schreiben. Ich weiß, dass auch andere Verlage schon so nachgedacht haben, weil dieser Name jetzt halt so groß geworden ist. Ich hatte im August lustigerweise auch mal ein Treffen mit zwei Verlegern aus München, die auch im Buchsektor sehr erfolgreich sind. Da ging es um ein mögliches Eishockey-Buch. Und die hatten gesagt, schreiben Sie doch eine Biografie über Leon Dreiseitel. Da habe ich gesagt, da seid ihr leider nicht die Ersten. Und wenn ich es mache, die Idee kommt von einem anderen Verlag, dann mache ich es dann selbstverständlich auch bei dem. Ja, und das so kam es dann letztlich dazu. Und ich bin der Meinung, dass man über Leon Dreiseitel eigentlich fast noch gar nichts weiß. Also was man weiß, ist relativ oberflächlich. Ja, man weiß so ungefähr, der ist irgendwann einmal als junger Kerl nach Kanada gegangen. Der hat es dann in die NHL geschafft und mit der Zeit ist man immer mehr auf ihn aufmerksam geworden. Die Bilanzen sind immer besser geworden. Man hat dann gehört, 50 Tore Saison, 100 Punkte Saison. Dann gewinnt er die ersten persönlichen Trophys. Voriges Jahr war er im Finale mit den Edmonton Oilers und sehr nah dran an diesem Stanley Cup. Man erinnert sich vielleicht ein bisschen noch dran, dass er auch ein paar Weltmeisterschaften gespielt hat. Die letzte war allerdings schon 2019. Aber darüber hinaus, glaube ich, weiß man aus seiner Karriere relativ wenig. Es liegt natürlich auch dran, der spielt halt nachts. Ja? Merkt man jetzt gerade wieder in den Playoffs, da sind halt die Beginnzeiten sind 4 Uhr oder 3.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Und wer kriegt es dann wirklich mit oder wer rafft sich dann auf und schaut sich das wirklich an mitten in der Nacht? Deswegen glaube ich, ist schon in diesem Print- und Erzählsektor ein Bedarf entstanden, über diese große Sportpersönlichkeit mehr zu erfahren.
Nachdem Franz Beckenbauer letztes Jahr gestorben ist, fragten sich Bernd Schwickerath und Christoph Fetzer in ihrem Podcast Bissel Hockey, wer denn eigentlich der Kaiser des Eishockeys sei. Da wurde hin und her diskutiert, da sind einige Namen gefallen. Wer ist das denn in deinen Augen?
Also lange Zeit war es aus deutscher Sicht natürlich Erich Kühnhackl. Der ist ja auch in der Kickerwahl zum Spieler des Jahrhunderts gewählt worden. Ich war damals auch in der Jury. Ich habe ihn allerdings nicht an eins gesetzt, sondern in Uwe Krupp, weil ich der Meinung war, dass wenn ein Deutscher das entscheidende Tor zum Stanley Cup-Gewinn schießt, wie Uwe Krupp 1996 für Colorado und ja auch etliche 100 Spiele in der NHL bestreitet, dass das höher einzuschätzen ist als eine Karriere, die sich ausschließlich in Deutschland und im europäischen Eishockey und bei Weltmeisterschaften abgespielt hat. Aber natürlich für die meisten war Kühnhackl die große Figur, weil man den Uwe Krupp auch auf deutschem Eis ja nicht lange gesehen hat. Der ist ja auch schon mit 18, 19 Jahren dann rübergegangen nach Nordamerika. Und deswegen hat sich einfach diese Vorstellung von Kühnhackl ist der Größte, die hat sich lange gehalten. Die hat sich auch auf seinen Sohn übertragen. Der hat ja, bevor er dann auch nach Nordamerika ging, als junger Mann mit 18, 19 Jahren ein paar DEL-Spiele mit einer Förderlizenz für die Augsburger Panther bestritten und die sagen immer, dass sie nie so einen großen Medientrubel erlebt haben wie vor dem ersten Spiel von Tom Kühnhackl.
Da sagst du ja was, einen berühmten Vater zu haben, kommt im Eishockey öfter vor. Wieso ist das eigentlich so? Es gibt, also mir fallen jetzt eben diese Namen ein, Kühnhackl, Kammerer, Niederberger, ein bisschen nicht so bekannt, aber trotzdem, der hat einen berühmten Vater oder einen berühmteren oder auch einen bekannten Vater, Schinko, und natürlich Dreiseitel.
Erstens, im Eishockey ist das Angebot an Spielern natürlich nicht so groß wie im Fußball. Ja? Also es gibt ja auch berühmte Fußballersöhne, wenn ich mich jetzt so im Münchner Raum umschaue, also Beckenbauer hat einen Sohn, der ein bisschen erste Liga gespielt hat. Mehmet Scholls Sohn war mal kurz bei Bayern im Profikader, der Sohn von Mauricio Gaudinho, aber die sind dann alle nicht so weit gekommen. Im Eishockey hast du natürlich den Vorteil, das Angebot der Spieler ist überschaubar und du schaffst das dann eher mal nach oben, grundsätzlich. Dazu kommt, du musst ja, um Eishockeyspieler zu werten, in eine Art Eishockeystruktur reingeboren werden und dort aufwachsen. Ja, es nützt dir nichts, wenn du ein Riesentalent bist, aber die nächste Eishalle ist 150 Kilometer entfernt. Ja, dann kommst du nie zum Eishockey, dann wird sich dein Talent nie entfalten. Du wirst es vielleicht gar nie erfahren, dass du dieses Talent hättest. Und Eishockeyväter bringen halt ihre Eishockeykinder in der Regel relativ schnell ins Eisstadion. Die wissen, worauf es ankommt in diesem Sport. Die wissen, welche Investitionen man tätigen muss. Und die können natürlich auch einen Ratschlag geben. Und viele dieser Väter, die du genannt hast, die sind ja nicht nur dann Eishockeyväter gewesen, sondern haben ja auch eine Funktion gehabt als Trainer, als Manager, im Verband sind sie irgendwie aktiv gewesen. Und so findet dann die nächste Generation einen niedrigerschwelligen Zugang zu diesem Sport.
Beim Eishockey ist es auch so, an Mangelung an Eishallen und an Vereinen gibt es auch wenig Schiedsrichter, die, sag ich mal, von außen irgendwie kommen und dann in den Weg nach oben nehmen. Beim Eishockey hast du ja sogar ehemalige Spieler, die Spiele pfeifen oder dann irgendwann mal Schiedsrichterchef werden. Du hast gerade den Vater angesprochen. Dein Buch geht los mit einer kleinen Vorstellung von Leon Dreiseitels Vater Peter. Und meine auch allererste Erinnerung an Peter Dreiseitel ist dieses berühmte Penalty-Schießen gegen Kanada. Hol doch nochmal, ich glaube, das kannst du ganz gut, hol doch nochmal ein bisschen die Erinnerung zurück. Was ist damals passiert?
1992 bei den Olympischen Spielen, da hatte die deutsche Mannschaft erstmals Dr. Ludek Bukac als Bundestrainer. Da war schon eine gute Aufbruchstimmung spürbar. Und man hat bei diesem Turnier sehr gut performt. Man ist dann ins Viertelfinale gekommen gegen Kanada. Und das war jetzt damals noch keine Top-Profi-Mannschaft, bestückt mit NHL-Spielern. Aber es waren ein paar Leute dabei, die später in der NHL-Karriere gemacht haben. Und vor allem, es war der Wunderknabe des kanadischen Eishockeys dabei, Erik Lindros. Ja, mit 18 gab es über den in Kanada schon 6 Biografien. Ich habe ihn nämlich gesehen bei der Juniorenweltmeisterschaft in Füssen und Kaufbeuern, die ein, zwei Jahre zuvor war. Es war so ein großer Hype um diesen Spieler, den er für den nächsten Gretzky hielt. Und er ist von den Quebec Nordiques gedraftet worden, hat sich aber geweigert, dort einen Vertrag zu unterschreiben. Das erschien ihm einfach zu unattraktiv, dort zu spielen. Er hat sich also gegen dieses System gestellt und hat noch ein Jahr lang Junioren-Eishockey weitergespielt. Das war möglich. Und er hat dann dadurch auch bei diesen Olympischen Spielen die Möglichkeit gehabt, mitzuspielen. Und er war natürlich damals schon ein sehr prägender Spieler. Und im Penalty-Schießen ist es zum Penalty-Schießen gekommen zwischen Deutschland und Kanada. Und da lief es dann eben hinaus auf dieses finale Duell der Schützen Peter Dreiseitel und Erik Lindros. Und Lindros hat verwandelt und gegen Helmut Deraff. Und Peter Dreiseitel hat es im Grunde auch geschafft, den Puck am Torhüter an Schauberg vorbeizubringen. Aber der Puck ging genau bis auf die Torlinie und also schön liegen geblieben. Und es war einfach so eine sensationelle Szene, die sich in dieses deutsche Sportgedächtnis eingebrannt hat, weil das passiert normal nie. Und ausgerechnet hier ist es passiert. Und in so einem Moment, in dem wirklich das deutsche Eishockey einen unglaublichen Erfolg hätte erzielen können, an den niemand geglaubt hätte. Und was auch interessant war, dass sehr viele Menschen das gesehen haben damals, weil übertragen hat die ARD, Das Spiel begann um 17 Uhr, aber weil sich es halt mit Verlängerung und Penaltyschießen hingezogen hat, war es plötzlich 20 Uhr und die ARD hat sich nicht getraut, aus der Eishockey-Übertragung rauszugehen. Aber es haben viele Leute um 20 Uhr eingeschaltet, weil sie glaubt haben, jetzt kommt die Tagesschau. Und so ist das Eishockey zu dieser unglaublichen Quote von 9,99 Millionen gekommen. Also beim Olympiafinale 2018, das natürlich auch in den frühen Morgenstunden war, da war die Quote bei Weitem nicht so. Also damals das aus Albertville, das war eben wegen der Tageszeit war das ein Vielfaches. Und seitdem kennt man halt, sagen wir, über das Eishockey hinaus diesen Peter Dreiseitel. Man bringt ihn mit diesem Penalty in Verbindung. Und ich habe das bei der Recherche festgestellt, auch in Nordamerika hat man das nicht vergessen. Also das kommt schon immer wieder aufs Tapet.
Beeindruckend. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Höchstens gedacht, naja, weil der Sohn ist halt so gut, dann, ach, der hat auch einen Vater und so. Naja. Eine Sache in meiner Recherche ist mir nochmal aufgefallen. Peter Dreiseitel ist geboren in Karviná in der Tschechoslowakei. Ebenfalls dort, also nicht in derselben Stadt, aber in der Tschechoslowakei, ist Erich Kühnhackel geboren und auch Dominik Kahun ist in Tschechien geboren. Beide oder alle drei in dem Nachbarland. Und ich glaube auch die Vorfahren von meinem Podcast-Homie, der aus Kaufbeuren kommt, dessen Eltern oder Großeltern haben auch Spuren in der Tschechoslowakei. Was ist das Ding mit deutschen Spielern mit tschechischen Wurzeln?
Das ist einfach ein Stück Geschichte. Ja, es gab eine deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei. Ja, Erich Kühnhackel ist Ende der 60er Jahre rübergegangen. Da hat man natürlich auch versucht, über diesen eisernen Vorhang zu durchdringen, weil eben das Leben im Westen viel besser zu werden versprach. Und es gab grundsätzlich schon in den 70er Jahren einen starken Drang aus der Tschechoslowakei, also speziell im Eishockey, Richtung Westen. Und es gab eben auch viele Deutschstämmige, zum Beispiel die berühmte Familie Reichel hat ja auch deutsche Wurzeln. Und es kam dann einmal bei einer Weltmeisterschaft zu der kuriosen Situation, dass Robert Reichel für Tschechien gegen Martin Reichel für Deutschland bei einer WM einen Bulli gemacht hat. Ja, also der eine entschied sich dann so, der andere so. Und bei Dominik Kahun war es, glaube ich, so, dass der stammte jetzt aus einer Zeit, da hatte sich der eiserne Vorhänger schon gehoben. Und da waren es, glaube ich, einfach familiäre Gründe, dass die Mutter hat hier dann in Deutschland, glaube ich, jemanden kennengelernt. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen, also er hat jedenfalls ja einen Stiefvater, der auch für ihn so ein bisschen im Management tätig ist. Und er hat ja auch einen Halbbruder, der in Regensburg Fußball gespielt hat und einen anderen Nachnamen trägt. Also da war es, glaube ich, einfach eine familiäre Geschichte. Aber der kam schon so jung rüber, dass man jetzt eigentlich nicht sagen kann, der ist in Tschechien ausgebildet worden. Das war ja bei Erich Kühnhackel noch so und auch bei Peter Dreiseitel, dass die dort das Eishockey spielen gelernt haben. Und bei Dominik Kahun war es so, dass er dann halt schon hier also voll durch den Nachwuchs gelaufen ist. Aber es ist interessant, dass ich habe das auch mal in der NHL-Aufstellung gesehen, bei Dominik Kahun waren sogar noch nach dem Olympiasilber von 2018 für Deutschland war immer noch so ein tschechisches Fähnchen vor dem Namen. Manchmal auch so ein tschechisches und ein deutsches Fähnchen und bei Leon Dreiseitel zum Beispiel immer nur das deutsche Fähnchen. Also bei Leon Dreiseitel ist es so, den haben wir immer als den kölschen Jungen wahrgenommen. Also gar nicht mehr so, dass da eine Migrationsgeschichte dahinter steckt, die sich gerade mal eine Generation vor ihm abgespielt hat. Der ist also wirklich so, in erster Linie ist der Kölner.
Ein kleiner Ausflug in die Formel 1. Bei Mick Schumacher war es dann auch so, kurz bevor er in die Formel 1 gegangen ist, dass er, glaube ich, in der Formel 2 auch noch mit dem Schweizer Fähnchen hinter seinem Namen angetreten ist und erst in der Formel 1 dann mit der deutschen Fahne dahinter. Kommen wir mal zu Leon. Zu Dominik Kahun kommen wir ja gleich noch mal kurz zu sprechen. Leon Dreiseitel ist in Köln geboren. Du schreibst, dass er schon sehr, sehr jung in Essen, ich glaube, da war er dann 3 Jahre alt, Sprechchöre bekam. Was ist denn da passiert?
Peter Dreiseitel ist zu den Moskitos essen gegangen und da war im Sommer am Baldeneysee eine schöne Vorstellung. Und da hat er eben so einen kleinen Jungen dabei gehabt, seinen Sohn, der war damals knapp 3 Jahre alt. Und da hat der Moderator auf der Bühne gefragt, ja, und wer bist denn du? Wen hast du da mitgebracht, Peter? Dann sagt der Peter Dreiseitel, das kann er selber sagen, wer er ist. Und der kleine Leon Dreiseitel war das. Und er hat sich also verschüchtert so an das hinterm Bein des Vaters versteckt. Und Publikum aus Eishockey-Fans hat dann begonnen, ihn zu feiern, Leon, Sprechchöre, und er war dann ganz verlegen. Er konnte sich übrigens auch an diese Szene nicht erinnern, die ist ihm später mal dann beim Besuch in der Sportschau vorgespielt worden, und das, da war er natürlich dann zu klein, um das im Gedächtnis zu behalten und um das so richtig zu realisieren.
Leon Dreiseitel probierte sich auch natürlich erstmal im Eishockey aus, aber dann auch andere Sportarten. Er war beim Fußball. Da gab es ja die Geschichte, dass er bei Viktoria Köln als Kind Fußball gespielt hat, und weil er einen Freistoß nicht ausführen durfte, hat er gesagt, nee, keine Lust, ich gehe dann doch wieder weg. Und dann hat er Golf probiert, glaube ich. Und was war da noch? Komme ich jetzt nicht drauf. Er ist jedenfalls beim Eishockey, beim Puck geblieben. Wann zeigte sich denn erstmals sein außergewöhnliches Talent, Eishockey zu spielen?
Er hat dann bei den Kölner Junghaien schon Overage gespielt. Das heißt also mit 13 eigentlich so bei den 16-Jährigen mitgespielt. Das war damals auch Schülerbundesliga. Da hat er schon so imposante Scorerbilanzen gehabt. Und dann war die Frage, bleibt er in Köln oder folgt er seinen Freunden, seinen besten Freunden, den Tiffelsbrüdern, nach Mannheim. Und und das hat er gemacht, allerdings schweren Herzens, weil das hieß mit 13 Jahren weg von zu Hause, über Gasteltern, dann in ein Internat und in eine völlig neue Umgebung.
Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie es ist, mit 13 auf einmal nicht mehr bei Mama und Papa zu sein. Zu einem früheren Förderer des jungen Leon Dreiseitel aus Köln wurde ausgerechnet die Düsseldorfer Torwartlegende Helmut Raff, der zwar auch in Köln mal kurz gespielt hat, aber eigentlich verbindet man ihn ja immer mit der Düsseldorfer EG. Wie kam es denn dazu? Und du hast ja auch mit Helmut Raff für dieses Buch gesprochen. Wie wichtig war sein Beitrag zu diesem Buch?
Ja, war sehr wichtig. Ja. Ich erinnere mich noch, ich habe in Helmut angerufen, und wollte eigentlich nur einen Termin ausmachen, wann wir mal in Ruhe sprechen können über Leon. Und er hat sofort angefangen loszulegen. Also der hat ein unglaubliches Gedächtnis, der kann einzelne Spiele abrufen. Und Helmut Raff ist ja jemand, der sehr klar ist und sehr analytisch in seinen Aussagen. Wir kennen uns natürlich auch schon lange, also seit den 80er Jahren aus seiner Spieler- und meiner Jungjournalistenzeit. Und der hat mir ja sehr offen und ungefiltert erzählt, dass das mit Leon Dreiseitel auch nicht so einfach war am Anfang. Also erstens fehlte da so läuferische Klasse, da fehlte auch so ein bisschen der Antrieb, ein bisschen die Überzeugung. Es hat ihm dann zu schaffen gemacht, dass die Tiffelsbrüder seitens des Trainers schon höher bewertet worden sind. Also die durften eine höhere Altersklasse spielen und Leon ist erstmal in seiner Altersklasse festgesteckt. Also es war gar kein so guter Start in Mannheim. Und da gab es dann so einen Sommer und aus dem ist Leon zurückgekommen und der Helmut Raff sagte, da saß plötzlich ein anderer Mensch vor ihm, der sagte, ich will das anpacken, im nächsten Jahr mache ich über 200 Punkte und überhaupt, ich will in die NHL. Pah, das war dann die Ansage und dann ging es los und das kann man ja auch bei Elite Prospects zum Beispiel, das kann man ja so schön nachlesen, diese absurden Bilanzen, ja, die Dominik Cahun und er hatten, mit über 6 Punkten pro Spiel. Es sind diese Schülerbundesliga mit Mannheim, also wirklich der absolute Wahnsinn. Und mit etwas Verspätung sind die beiden als Duo dann auch hochgezogen worden zu den Jungadlern, also in die deutsche Nachwuchsliga. Und mit etwas reduzierter Punktzahl, aber nach wie vor dominant, hat sich diese Geschichte dann fortgesetzt. Und es war einfach so, dass die Jungadler Mannheim natürlich das Vorzeigeprojekt des deutschen Nachwuchses waren und da ist wirklich investiert worden und man hat den internationalen Vergleich gesucht. Die waren oft bei Turnieren in Skandinavien, wo dann auch so die Scouts zugegen waren. Die waren bei Turnieren in Kanada, Und da hat sich's dann nicht vermeiden lassen, dass Leon Dreiseitel auffällt, ja, wegen seiner Vorstellung, wegen seines Namens natürlich auch, wegen der Punktebilanzen. Und mit 16 ist er dann auch zum ersten Mal gedraftet worden von der Canadian Hockey League, von einem Club dort, und hat sich dann mit 16 zur nächsten großen Veränderung in seinem Leben aufgerafft, die dann noch viel einschneidender war, nämlich dann allein nach Kanada zu gehen.
Da kommen wir gleich auch noch dazu. Wie du sagtest, in Mannheim traf auch Dominic Cahoon, mit dem hat er alles in Schutt und Asche geschossen. Hast du damals schon was von ihm vernommen? Und wenn ja, welcher Ruf ging ihm denn damals öffentlich voraus?
Also damals waren mir beide noch nicht bekannt. Ja, es kann sein, dass ich mal gehört habe, dass es dann einen Sohn, einen jungen Dreiseitel gibt, der dann schon in den U-Nationalmannschaften des DEB spielt. Der Name Dominic Cahoon ist dann später so präsenter geworden, als die zusammen Junioren-WM gespielt haben. Und Cahoon hat ja dann bei den Sudbury Wolves gespielt. Das ist dann auch wie Leon Dreiseitel rübergegangen. Für 2 Jahre hat dann allerdings, als er nicht gedraftet worden ist, mal den Weg zurück nach Europa angetreten. Und da gab es dann damals auch so Diskussionen, ob es ganz einfach so ist, dass Cahoon im Grunde genauso talentiert ist wie Leon, aber eben nicht den Namen hat und vielleicht auch die Kontakte des Managements nicht so vorhanden sind. Ich glaube, da ist aber nichts dran an der Theorie. Also ich habe jetzt mit dem Axel Kammerer dann zum Beispiel auch gesprochen, dessen Sohn auch in der Zeit dann drüben war in dieser kanadischen Junioren Hockey League. Und er hat dann gesagt, da zählt letztlich nur die Klasse des Spielers. Und er meinte zu mir, du musst nicht davon ausgehen, dass da irgendwas geht, weil der Peter Dreiseitel jetzt vielleicht bei irgendeinem Club anruft oder bei jemandem, den er kennt. Nein, da entscheidet dann einfach, was der Spieler kann, wie weit entwickelt er ist. Und Leon Dreiseitel war halt dann, als er mit 18 ins Draftjahr kam, schon ein relativ großer, körperlich fast ausgewachsener Spieler. Und ich habe ja Dominic Cahoon dann bei seinen ersten Länderspielen 2014 erlebt und dann ist er nach München gewechselt, auch 2014. Und er war halt einfach noch, ja, der war noch fast ein Kind. Ja, er war körperlich fast noch ein Hemd. Also in seinen ersten DL-Spielen, die haben den weggehauen, an die Bande gedrückt. Natürlich diese überragenden technischen Fähigkeiten hat man dann auch gesehen. Und es hat wirklich ein paar Jahre gebraucht, bis der auch so körperlich, ja, obwohl er nach wie vor ein kleiner Spieler ist, so zugelegt hat, dass du ihm ansiehst, ja, der hat Muskeln, der hat Kraft, der ist sehnig, den haust du nicht mehr weg, ja, der kann alles aushalten. Aber damals natürlich, als gedraftet worden ist, ist er dann einfach durchgefallen.
Was hatte denn Leon Dreiseitel für Vorbilder in dieser Zeit? Also welchen Spielertypen fand er gut und wo hat er sich orientiert?
Ja, also er hat sich immer als Mittelstürmer und als Zwei-Wege-Spieler gesehen, der auch defensive Verantwortung trägt.
Und also Zwei-Wege-Stürmer, nur nochmal für Leute, die sich nicht so mit Eishockey auseinandersetzen. Stürmer kann sich jeder vorstellen, Verteidiger auch. Und Zwei-Wege-Stürmer ist dann jemand, der sich auch mehr auch um defensive Aufgaben kümmert.
Genau, so ist es, ja. Und bei ihm war es auch so, dass er dann auch wichtige Leute kennengelernt hat. Also einer war Pavel Datsyuk, ein russischer Weltstar, muss man schon sagen, der mal in Mannheim so eine Art Seminar gegeben hat. Ja, das hat den Leon dann sehr stark beeindruckt, diese Demut von diesem Spieler auch zu erleben, dass das eine ist, der dann selber die Pucks einsammelt, der überhaupt nicht die Nase oben hat und natürlich spielerisch unglaubliche Sachen auf dem Kasten hat. Und dann war es so, dass sein Vater Trainer in Ravensburg war, in der zweiten Liga. Und da gab es einen Mittelstürmer, Ben Thompson. Das war so der Local Hero. Und Leon ist sehr oft nach Ravensburg gefahren, wenn er bei den Jungadlern Mannheim nichts zu tun hatte, hat er sich dann abgemeldet. Und er stand, obwohl er da gerade so 15 Jahre alt war, bei Spielen von Ravensburg zeitweise mit an der Bande, als wäre der Co-Trainer seines Vaters. Und mit diesem Local Hero Thompson hat er privat unglaublich viel geübt. Die haben also geübt, wie man schießt, ja, obwohl dieser Thompson ganz anders spielt, so körperlich eine ganz andere Erscheinung ist. Der ist nur 1,71 groß und ich glaube, dass der mehr so übers Läuferische gekommen ist. Und aber Leon hat sich an dem orientiert und diese Verbindung zu diesem Spieler, der ja jetzt im Eishockey fast nichts war jetzt, der nie in der NHL gespielt hat, gerade mal, glaube ich, so ein bisschen in die American Hockey League mal ganz kurz reingeschnuppert hat und drüben eigentlich gar nicht bekannt ist. Die Verbindung hat sich darin gezeigt, Leon musste dann irgendwann bei den Edmonton Oilers sich eine Rückennummer aussuchen und er hat dann die 29 genommen und das war also diese Thompson-Nummer und das ist eben diese spezielle Verbindung. Also ich finde es auch toll, dass einer, der jetzt einer der besten Spieler der Welt ist, dass der sich halt als Vorbild jemanden genommen hat, indem er was gesehen hat, was die anderen vielleicht gar nicht bemerkt haben, der jetzt keine Celebrity ist, sondern ein relativ handelsüblicher Eishockeyspieler, wie es einen dann manchmal aus Nordamerika nach Deutschland verschlägt und dass er ihn dann auch mit so einer Aktion ehrt.
Mit 16 ging er dann nach Amerika. Er wurde vorher gescoutet. Wie wird man eigentlich in der Eishockey-Provinz in Nordamerika aufmerksam auf so eine Spieler, die in der deutschen Provinz, also ich sage jetzt mal Mannheim, keine Big City wie Berlin oder Köln oder München, durchaus auf der Landkarte des Eishockeys vertreten, aber trotzdem, wie wird man auf so einen Spieler dort aufmerksam?
Ja, die Scouts schauen sich halt alles an. Ja, also das bleibt nicht verborgen, wenn dann die Jungadler Mannheim da eine kleine Tournee machen, da gegen Mannschaften spielen. Dann gab es auch so ein relativ großes U17-Turnier, bei dem immer mehrere Mannschaften aus Kanada teilnehmen, weil die natürlich die Masse an Spielern haben. Und da werden Scouting-Reports erstellt. Und da ist dann er auch erfasst worden. Er ist dann halt aufgefallen und diese Scouting-Reports sind dann natürlich zugänglich. Die werden dann verbreitet. Dann lesen die Clubs das, überlegen sie, brauchen sie so ein Profil, ist das interessant für sie? Dann schauen sie ihn vielleicht sich noch selber an und dann wird irgendwie eine Entscheidung getroffen, ja, wir wollen den.
Was ist das eigentlich für eine Welt, in die man dann als junger Spieler eintauchen muss? Man kommt ja aus einem wohlbehüteten Haushalt oder wie Leon Dreiseitel zumindest aus einer Akademie, wo man auch die Sprache perfekt spricht und auf einmal spielt man irgendwo in der kanadischen Provinz, in der Wildnis, muss wahrscheinlich auch dauernd 10-12 Stunden mit dem Bus irgendwie zum Spiel fahren. Das muss doch auch ein Kulturschock für so einen jungen Menschen sein.
Das ist eine Umgewöhnung. Vor allem also diese Canadian Hockey League, die hat drei geografisch aufgeteilte Sektionen. Die Western Hockey League, die Ontario und die Quebec Major Junior. Und natürlich, als junger Mensch, will man vielleicht lieber in die Ontario Hockey League. Ja, da bist du halt so im Großraum Toronto. Die Western Hockey League, die ist, wie Marco Sturm, der das Vorwort für das Buch geschrieben hat, auch sagt, heute noch vogelwild. Von der Art und Weise, wie gespielt wird, wie dort gelebt wird. Du hast also wirklich brutale Distanzen. Prince Albert, wo Leon dann hingekommen ist, das ist ein Ort, da ist eigentlich gar nichts los. Ja, so 30.000 Einwohner und da passiert nichts. Was allerdings den Vorteil hat, man kann sich auf Eishockey konzentrieren. In den Spielen wird teilweise heftig geschlägert, also richtig heftig. Der Sohn von Axel Kammerer war auch in der Western Hockey League. Bei den Regina Pats und da hat mir der Axel erzählt, dass es Spiele gab, in denen sein Sohn 3 oder 4 Minuten Eiszeit bekommen hat, weil er war halt nicht Unter- oder Überzahlspieler und es war aber ständig Unter- oder Überzahl, weil es halt diese Raufereien gab, weil die Spieler sich halt irgendwie den Scouts als tough präsentieren wollten. Ja, also das ist eben einfach eine Liga, die ist heftig und vor allem, du hast ja die Altersspanne 16 bis 20. Also du kommst rein und bist vielleicht mit 16 körperlich noch eher in einem heranwachsenden Zustand und du triffst da teilweise schon auf Männer, Und ich habe mich getroffen mit einem, den habe ich da entdeckt in Selb. Der hat damals mit Leon Dreiseitel gespielt bei den Prince Albert Raiders. Ein Jahr lang haben sie zusammen gespielt. Der heißt Mark McNeil. Der war, als Leon kam, schon gedraftet, auch in der ersten Runde von Chicago, sollte allerdings noch ein Jahr bei den Junioren bleiben. Und der hat in diesem Jahr sogar noch mehr Punkte gemacht als Leon. Die haben auch beide zusammengespielt im ersten Sturm. Und Leon hat ihn oft gefragt, ja, wie ist es so, gedraftet zu werden, worauf muss ich achten? Und dieser Mark McNeil, der war die letzten 3 Jahre bei den selber Wölfen in der DEL2, die sind jetzt abgestiegen. Und da zeigt sich schon, wie unterschiedlich dann Karrieren verlaufen können, die irgendwann einmal am gleichen Startpunkt gewesen waren. Und der Mark McNeil hat mir sehr schöne Geschichten erzählt, eben aus dieser sehr wilden Liga. Also du bist bei der Gastfamilie oder Gastmutter untergebracht, Geld kriegst keins, ab und zu mal, ja, dass du dein Auto betanken kannst. Es gibt gewisse Unterstützung, wenn du dann sagst, du willst danach studieren. Ja, also da ist dann die Liga sehr hilfreich. Aber in erster Linie ist es ein hartes Leben. Und der Schlüsselsatz war, it's all about adjustment. Also du musst dich anpassen. Du musst für dich, da hilft dir kein Trainer, du musst für dich einfach einen Weg finden. Du musst extrem fleißig sein. Du musst schauen, was die anderen machen. Du musst es auf deine Möglichkeiten ummünzen. Und das ist einfach eine extrem harte Auslese. Und er hat diese Auslese bestanden.
Eine Frau, auf die er dann getroffen ist, bei der er dann auch gelebt hat, die hast du auch ein bisschen vorgestellt, eine ältere Dame, die sich, glaube ich, 40 Jahre lang schon vorher um Eishockeyspieler, junge Eishockeyspieler gekümmert hat. Stell doch mal diese reizende Dame vor.
Die heißt Carol Ring. Die unterstützt die Prince Albert Raiders, indem sie, also jetzt macht sie es nicht mehr, weil die ist jetzt schon über 80, indem sie halt Spieler aufnimmt und sie ist ein bisschen auch dadurch berühmt geworden, dass einige der von ihr betreuten Spieler eine große Karriere eingeschlagen haben, zum Beispiel Mike Modano, der dann bei Dallas ein wirklich großer NHL-Spieler war, auch Stanley Cup gewonnen hat. Und er hat das gleiche Zimmer bewohnt, das dann auch der Leon gekriegt hat und das auch ein paar andere gekriegt haben, weil sie hat immer 2, 3 dann zu Besuch. Und irgendwann hat sie das so rumgesprochen, sodass Leute kamen, die ihr zugewiesen wurden und die dann fragten, kann ich das NHL-Zimmer haben? Weil letztlich in so einem Juniorenteam zu sein, das garantiert noch gar nichts. Also aus dieser Mannschaft im Prince Albert, in der Dreiseitel war, da haben nur er und Josh Morrissey, der in Winnipeg spielt, den Sprung in die NHL geschafft. Und dieser Mark McNeil, der dann in Selb gelandet ist, der hat 2 NHL-Spiele gemacht und war ansonsten halt in der American Hockey League unterwegs. Also auch hat professionell gespielt, aber halt die große Karriere machen sehr wenige. Im Grunde ist es wie in einem Fußball-Bundesliga-Nachwuchsleistungszentrum bei uns. Ja. Du kommst mit großen Träumen rein, aber die Träume erfüllen sich halt in 90-95% der Fälle nicht.
Und der große, große Traum, der wird spätestens dann wahr, wenn es zum Draft kommt. Am 27. Juni 2014, ich kann fast noch genau sagen, was ich an dem Tag gemacht habe, aber das ist nichts für die Öffentlichkeit. Da wurde Leon Dreiseitel dann gedraftet. Erstmal nochmal für die, die sich mit dem US-Sport sonst nicht auseinandersetzen, sonst eher wirklich nur Fußball gucken. Wie läuft so ein Draft ab?
Also zunächst wird festgelegt, welcher Club wann ziehen darf. In der Regel ist es so, dass der schlechtest platzierte, die Idee ist, dass der Club, der am schlechtesten platziert war in der letzten Saison, dass der das erste Zugriffsrecht hat, weil er soll ja besser werden und soll die Möglichkeit haben, sich das Top-Talent des Jahrgangs zu sichern. Man hat dann eigentlich festgestellt, dass manchmal, wenn ein besonders aufregender Spieler, der absehbar Nummer 1 war, auf den Markt kam, dass es dann gegen Ende der Saison ein Wettrennen der chancenlosen Teams gab, wer weniger Punkte holt, das sogenannte Tanking, also das absichtliche Verlieren. Das hat man dann dadurch eliminiert, dass man sagt, man macht eine Draftlotterie der schlechter platzierten Teams und das ist so eine Wahrscheinlichkeitslotterie, eine gewichtete Lotterie und da wird dann ausgelost, wer tatsächlich jetzt drankommt. Also jetzt war es erst vor ein paar Tagen, dass jetzt die Draftlotterie fürs nächste Jahr war und die New York Islanders, die nur das 10 schlechteste Team waren, haben es halt tatsächlich geschafft, da 9 Plätze gut zu machen. Die ziehen jetzt die ziehen jetzt dann als erstes Team.
Das habe ich gesehen und habe mich auch gefreut, aber tatsächlich ist jetzt auch nicht so ein Generation-Kid auf der Liste. Also es ist vielleicht schön, mal die Nummer 1 zu sein beim Ziehen, aber es ist nicht so ein großes Versprechen wie Connor Bedard oder Conor McDavid, wo alle schon vorher wussten.
Im nächsten Jahr kommt dieser McKenna, der jetzt über 50 Spiele am Stück da gepunktet hat in der Juniorenliga. Ja, also jedenfalls die Edmonton Oilers, die waren an Position 3 dran. Und es war eigentlich schon relativ klar, Aaron Ekblad, Verteidiger, ja, der wurde so am höchsten gewichtet. Den haben sich dann die Florida Panthers geholt, die dann auch dran waren. Dann gab es noch Sam Bennett, Sam Reinhardt. Die hat man so auf einer Stufe ungefähr mit Leon gesehen. Und da ist halt die Frage, was ein Verein sich für seine Planung so vorstellt. Will er ein Verteidiger, will er ein Stürmer, soll es ein großer sein, ein kleiner, ein Außen-, ein Mittelstürmer und so weiter.
Und TSN, der Sportsender, hat im Vorfeld auch gar nicht damit gerechnet, dass Leon Dreiseitel auf Position 3 dann gezogen wird. Sie haben ihn eher auf Platz 11 erwartet. Und die Edmonton Oilers haben sich vorher mit ihm aber doch nochmal getroffen und ihm schon so sehr deutlich klar gemacht, wenn du bei Nummer 3 noch frei bist, dann ziehen wir dich.
So war das, ja. Also grundsätzlich redet so ein Aspirant auf die höheren Runden, der redet mit fast allen. Ja, das ist auch ein Gebot der Höflichkeit, das zu machen. Und da gibt es ja auch mal so ein paar Tage, die heißen NHL Combine, da werden verschiedene Tests gemacht. Und da gibt es halt so ein Speed-Dating, so einen Austausch mit allen. Und manche Spieler wissen ja wirklich nicht, wo sie dann letztlich landen, aber man hat vielleicht eine gewisse Ahnung oder es gibt gewisse Vorab-Verabredungen. Und da ist natürlich auch die Frage, bleibt ein Club bei seinem Draftrecht oder gibt er sein Draftrecht ab gegen irgendwas anderes, gegen aktuellen Spieler, dem dann ein anderer Club gibt. Also ich glaube, er konnte schon eine relative Sicherheit haben und das war diese Zusage vom General Manager Craig McTavish, wenn du noch da bist bei 3, also wenn dich nicht, eins war klar, Ekblad, Florida und Platz und 2 war gleich Buffalo damals, wenn die dich nicht nehmen, dann, wenn wir als Dritte dran sind, dann nehmen wir dich.
Dann steigt der Weiß rauf für Leon Dreiseitel auf.
Sozusagen,
ich sehe da hinten auf dem Monitor den Schornstein im Vatikan, wo jetzt, glaube ich, die nächsten paar Tage lang gewartet wird, bis da mal Rauch rauskommt, der dann weiß ist. Schauen wir mal.
Ja, und ich glaube, daneben ein Bild von Friedrich Merz, also das passt ja auch.
Ist wunderschön, ja. Lass uns über die schönen Dinge im Leben reden, nämlich den neuen Lebensmittelpunkt von Leon Dreiseitel. Das war dann die kanadische Stadt Edmonton und ich habe mal vorhin geguckt, wo liegt eigentlich Edmonton und du hast dich ja auch sicherlich in der Recherche für das Buch nochmal ein bisschen schlau gemacht. Was ist das überhaupt für eine Stadt?
Ja, also liegt nicht am Meer, sondern im Landesinneren. Wenn man jetzt auf die Landkarte guckt, gar nicht so weit weg jetzt von der Grenze zu den USA. Wenn es so ein bisschen Richtung Süden geht, kommt noch Calgary. Das ist so 300 Kilometer entfernt, eigentlich so das nächstgelegene große Zentrum und der große Rivale. Die Geschichte ist einfach Öl. Ja, Ölvorkommen sind da gefunden worden.
Deswegen die Oilers?
Ja. Deswegen die Oilers, ja, also eine klare Identität. In dem Fall ist ja nichts Erfundenes mit irgendwelchen Delfinen oder Raubtieren oder irgend sowas in der Art, ja. Sondern eben einfach ganz klar diese Identität. Eishockey gab es dann immer schon in Edmonton. Natürlich mit diesem wirtschaftlichen Boom durch die Energiebranche ab den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist dann Edmonton gewachsen, ist zur Millionenstadt geworden. Ich war nie dort, ja. Ich glaube, besonders schön ist es dort nicht. Und allerdings zur Attraktivität der Stadt hat nach so tristen Jahren dann Daryl Katz beigetragen, ein sehr reicher Mann, ein Unternehmer mit Apotheken, Drogerieketten und der dann in die Infrastruktur investiert hat. Er hat sich dann in diesem relativ verwaisten Gebiet Downtown, hat er sich dann die Grundstücke angeeignet und dann mit der Stadt so einen Deal gemacht, dass beide Seiten investieren und dass man da hier ein neues Zentrum schafft. Und es ist dann, kurz nachdem Leon dann angefangen hat, ist also dieser Ice District in Betrieb gegangen mit dem Rogers Place, einer fantastischen Halle, mit einem großen Marriott Hotel daneben. Also ein ganz neues Viertel ist entstanden. das Edmonton natürlich dann unglaublich belebt hat.
Dieser Rogers Place und das ganze Ice District hat ja dann auch glücklicherweise während Corona dann ermöglicht, dass man da Spiele stattfinden lassen konnte von ganz vielen Mannschaften, weil drumherum sind lauter Hotels, die Wege waren kurz, die musste man oder konnte man per Fuß zurücklegen. Aber jetzt nochmal zu den Oilers. Das sind nach meinem Gutdünken, es gibt ja im Westen Kanadas noch die Vancouver Canucks, dann gibt es noch die Calgary Flames, die dort ansässig sind. Ich würde jetzt mal Winnipeg, obwohl sie weiter Richtung Osten sind, auch noch irgendwie mit zum Westen dazuzählen. Die Oilers sind der wichtigste Club des kanadischen Westens und mehr als nur ein Eishockey-Team für die Stadt. Wie prägt die Mannschaft die Identität Edmontons und welche Rolle spielen sie im Gemeinschaftsgefühl der Einwohner?
Also die große Zeit waren eben die 80er Jahre, als man Wayne Gretzky hatte und dann in seinem Schlepptau andere große Spieler wie Marc Messier, Paul Coffey, Jari Kurri, Glenn Anderson, das war eine Jahrhundertmannschaft und vielleicht die beste, die es in der NHL je gab. Und es ist so ein Vermächtnis und ein Erbe. Und seitdem wartet Edmonton halt drauf, dass wieder sowas passiert. Und man hat jetzt dieses Glück, dass man mit Connor McDavid und mit Leon Draisaitl zwei Spieler hat, die ähnlich herausragend sind wie Gretzky und Messier. Also das kann man in einigen Teilen jeweils in die Zeit gesetzt, ja, das Eishockey hat sich verändert, kann man das durchaus vergleichen. Und es ist eben einfach, diese Stadt lebt Eishockey. Dadurch, dass jetzt dieser Ice District geschaffen worden ist, dass Eishockey wieder ins Zentrum gerückt ist, man sieht jetzt in den Playoff-Übertragungen immer auch dieses Public Viewing. Ja, die Playoffs sind ja zum Glück zu einer Zeit, in der man in Edmonton wieder auf die Straße rausgehen kann, ohne dass man einen dicken Daunenmantel anziehen muss.
Warst du überhaupt schon mal in Kanada?
In Kanada war ich schon, ja, allerdings zu einer freundlicheren Jahreszeit im September.
Wo warst du
denn? Oktober in Montreal, Toronto und Ottawa.
Ja, Montreal ist ja krass. Mhm. Das im Schnee, da gibt es dann auch Postkarten. Montreal im Sommer, das ganze Leben findet auf der Straße statt. Und dann dieselben Orte mit so 2-3 Meter hohen Schneedecken, das ist schon sehr beeindruckend und bitter auch der Winter. Und in so einem Umfeld dann als junger Mensch hinzuziehen, muss schon krass sein.
Ja, gut, aber wenn du Eishockey spielen willst, das ist auch in der NHL, das ist nicht die Frage, du willst nicht so ein bestimmt, wenn du aus Europa kommst, du willst nicht zu den Chicago Blackhawks oder zu den New York Rangers, du willst einfach in die NHL. Und auch wenn die Nashville Predators sind oder die Vegas Golden Knights, ist völlig egal. Ja? Die Carolina, du gehst hin. Ja? Du schaust dann vielleicht auf der Landkarte, wo das ist und was der Club für eine Geschichte hat. Aber du bist stolz, du bist erstmal in der Liga. Darum geht's. Und da ist die Stadt eigentlich relativ egal.
Die erste Saison von Leon Draisaitl war natürlich auch ein bisschen geprägt auch von der Erwartung, dass dieser junge Mann, der an Nummer 3 gezogen wurde, dann auch richtig durchstartet. Aber die Saison war doch relativ schwach für seine Position, die er da hatte.
Ja, er ist dann relativ konkret, muss man sagen, er ist dann abgestraft worden. So sagt man das in Kanada natürlich nicht, ja. Aber der Deutsche Eishockeybund, der damals ihn für die Junioren-Weltmeisterschaft haben wollte, der hat dann schon den Eindruck gehabt, dass Leon bestraft werden sollte dafür, dass es noch nicht so lief. Er hat 37 Spiele gemacht in seiner ersten Saison. Also immerhin, er hat NHL gespielt. Ja, er hat ja noch das Alter gehabt, um Junioren zu spielen. Sein erster Trainer in der NHL war Dallas Eakins. Ja, jetzt in Deutschland auch wohl bekannt und berüchtigt als General Manager und Trainer der Adler Mannheim. Und es war natürlich eine relativ schwache Mannschaft damals, in der Leon Draisaitl noch keine große Rolle gespielt hat, die auch nicht übermäßig gut, ja, die Mannschaft war einfach nicht namhaft zum damaligen Zeitpunkt. Und man hat sich dann entschieden, dass es wohl besser ist, ihn für das zweite Halbjahr zurück in sein altes Habitat zu schicken, also in die Juniorenliga. Allerdings nicht zu Prince Albert, sondern nach Kelowna, zu einem Team, das sehr gut war, weil man sich erhofft hat, dass er dort dann einfach, ja, wieder selbst, dass er Punkte macht, Tore erzielt und dass er sich das Selbstvertrauen holt. Und hat ihm damals nicht gefallen, aber er hat es irgendwie eingesehen und er hat akzeptiert, dass es so ist. Er hat dann diesen neuen Standort komplett angenommen und dort sehr erfolgreich gespielt. Die hätten also fast diese kanadische Junioren-Hockey-Liga dann so einem Endturnier dann gewonnen, aber er ist zum MVP gewählt worden, das war seine erste persönliche Auszeichnung. Und das hat ihn natürlich dann schon so, hat ihm gezeigt, ja, es geht. Und die NHL-Karriere ist nach 37 Spielen noch nicht vorbei, was ja auch passieren kann.
Er hat sich da auch schon von einer sehr reifen und auch sehr mannschaftskollegialen Seite gezeigt. Er ist ausgestattet mit einem NHL-Vertrag erstmal, also das ganze Vertragswesen, NHL, AHL und so weiter, ist ja alles sehr kompliziert, das muss man jetzt auch nicht groß erklären. Aber er kam mit einem großen Gehalt aus der NHL in dieses Team und hat erstmal die ganze Mannschaft zum Essen eingeladen, weil die Spieler dort eben kleinere Saläre haben und hatten. Das ist ja auch ein gutes Spiegelbild für seine Persönlichkeit.
Ja, muss man sich dann einfach anpassen und natürlich, wenn man dann einen NHL-Vertrag hat, dann lädt man die anderen zum Essen ein. Er war auch wieder in der Gastfamilie, dort hat man ihm gesagt, er soll sich seine Cookies dann aber selber kaufen, weil er eigentlich der Bestverdienende wäre. Und aber natürlich, dass du halt wieder du verlierst ein Stück Freiheit, ja, selber zu wohnen, du gehst wieder in eine Gastfamilie, obwohl du im Jahr $900,000 verdienst, ja, musst du dich halt dann einfach wieder einfügen, du nimmst das Material, das sie dir geben, du kommst nicht mit der Edmonton Oilers Mütze, sondern du trägst dann halt die Kappe, auf der Kelowna Rockets steht und du identifizierst dich dann mit diesem Team, für das du jetzt dann spielst.
Wo war da bei ihm dann der Kipppunkt, dass er gesagt hat, ich muss was an mir ändern und was musste er dann an sich ändern, weil er hat den Anfang der kommenden Saison 15-16 dann nochmal woanders gespielt, bei den Bakersfield Condors und wurde dann auch schnell wieder hochgeholt in die NHL-Mannschaft.
Das war wahrscheinlich der größte Schockmoment in seiner Karriere. Er hat dann eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Das war sein Eindruck für die Saison 15-16 und hat also mit dem Platz in der NHL gerechnet, weil ja auch diese Juniorenwerte dann super waren. Und man hat ihn dann am Tag, bevor es losging, eröffnet. Man würde ihn noch nicht so weit sehen und so den Bakersfield Condors in die American Hockey League schicken, als offizielle Farmteam von Edmonton. Liegt zwar in Kalifornien, hat aber wenig kalifornisches Ambiente. Das ist einfach, da war ich schon, das ist einfach nur heiß und hässlich. Und relativ weit weg vom Meer gelegen, also das ist überhaupt nicht schön. Und da war er schon relativ konsterniert, als er da hingekommen ist. Zumal er im Sommer auch an sich gearbeitet hatte. Also er hat sein Skating verbessert. Er hat an der Athletik gearbeitet. Man hat ihn als den großen Mittelstürmer gesehen und hatte zunächst da geplant, soll mal so Richtung 100 Kilo gehen. Und da hat er eben einfach gemerkt, also 100 Kilo auf 1,89 und schnelle Beine, es verträgt sich nicht so ganz und hat dann eher so zu seinem Wettkampfgewicht, das ein bisschen niedriger lag, gefunden. Also er hat sich da athletisch gesteigert. Diesen Eindruck hatten viele, die ihn 14, 15 und dann 15, 16 gesehen haben, dass der läuferisch, dass er da sehr zugelegt hat, viel schneller geworden ist, viel wendiger. Und da war er eben konsterniert, dass es trotzdem so gesehen worden ist, dass er jetzt nochmal nach unten muss. Allerdings, es hat dann nur 6 Spiele gedauert. Er hat in diesen 6 Spielen jetzt gar nicht mal besonders überzeugend gespielt. Er hatte da nur 2 Scorerpunkte. Aber es war dann einfach dann bei Edmonton der Bedarf. Wir brauchen einen Mittelstürmer. Dann kam der Call und dann kam eben einfach für ihn ein sehr wichtiger Tag, wo er in der Früh um 3.30 Uhr in Edmonton sich auf den Weg gemacht hat und abends in Edmonton hat er dann gespielt, völlig übernächtigt. Aber dann ein großes Spiel gemacht, getroffen, gepunktet und dann kam eine Reihe von Spielen, dann kamen die ersten Multipoint-Spiele. Ja, und plötzlich, als ob der Schalter umgelegt wäre, hat er auch eine ganz andere Wertschätzung gehabt.
Ja, in der Saison hat er dann in Edmonton 51 Punkte gemacht. Zu wenig hat er in den folgenden Jahren nicht mehr gemacht, also wenig in Anführungsstrichen. In den nächsten Jahren waren es dann 77 Punkte, 70, 105 dann das erste Mal, 110. So, und in der Zeit, wo er dann angefangen hat, so zu punkten, da war er ja schon längst in den Schatten getreten von Connor McDavid. Und ich hatte das Gefühl, auch gerade damals so auf Twitter und in Podcasts, da wurde für meinen Geschmack Leon Dreiseitel viel zu sehr gering geschätzt. Man hat ja öfter gesagt, ja, der punktet ja nur, wenn Conor McDavid auf dem Eis ist, und ohne Conor McDavid ist die Punktausbeute ja so und so schlecht. Da hat jemand dann Statistiken rausgebaut, wo das belegt werden soll, dass er eigentlich nur ein Profiteur von Conor McDavid ist. Wie hast du ihn in der Zeit gesehen? Hast du ihn auch so kritisch gesehen?
Nein, nicht unbedingt, weil er hat ja zeitweise auch eine eigene Reihe angeführt. Es war halt immer so, und man merkt es auch in den jetzigen Playoffs, immer die Diskussion, soll man die beiden stärksten Spieler zusammenstellen oder soll man jeden von ihnen eine eigene Reihe anführen lassen? Also die Insider in Edmonton, die haben mir erzählt, dass im Grunde egal, wer Trainer ist, wenn die Oilers hinten sind und wenn die das Spiel wirklich gewinnen müssen, dann wird die sogenannte nukleare Option gezogen und dann spielen Dreisaitl und McDavid in einer Reihe. Und jeder profitiert vom anderen, ja. Und genauso profitiert McDavid vom Zusammenspiel mit Leon Dreisaitl, weil, sagen wir jetzt, in diesem Jahr ist McDavid jetzt mehr über die Assists gekommen und er braucht ja einen, der diese Assists verwertet, und das ist eben Leon Dreiseit mit seinem sehr speziellen Schuss vom rechten Bullykreis aus. Und es ist dieses perfekte Zusammenspiel der beiden. Und ich habe ja da im Edmonton Journal, das ich viel gelesen habe, habe ich dann einen sehr schönen Satz entdeckt. Ja, man wird jetzt nicht diskutieren, ob John Lennon oder Paul McCartney, wer von beiden der zweitbeste Beatle ist. Ja, die sind beide gut. Und mittlerweile ist es so, dass man in Edmonton schon auch die vielen Spiele gesehen hat. McDavid ist öfter mal ausgefallen. Leon Dreiseitl hatte kaum Ausfälle bis jetzt diese Saison. Mal am Ende hat er von den letzten 14 Spielen 11 verpasst, wegen 2 Verletzungen. Aber eigentlich immer, wenn Conor McDavid gefehlt hat, da ist Leon Dreiseitl dann die Bresche gesprungen. Da hat er die Mannschaft geführt mit brutalen Vorstellungen. Und die letzten 5 Jahre in den Playoffs, der bessere Playoff-Spieler war immer Leon Dreiseitl. Er hat mehr Punkte gemacht, er hat oft verletzt gespielt. Also da gab es eigentlich gar keinen Zweifel. Und ich möchte auch den Markus Sturm zitieren aus dem Vorwort für das Buch. Er sagt auch, ja, es heißt immer noch so, ja, Conor McDavid. Er sagt, nee, Leon Dreiseitl ist der beste Spieler der Welt, der kompletteste.
Also hier ist genau in der Zeile jetzt, steht bei mir, McDavid gilt als aktuell beste Spieler der Welt. Ich glaube, das ist außerhalb von Deutschland vielleicht so der Mainstream. Nichtsdestotrotz, was macht ihn so besonders?
Also die Leute sagen zunächst, es ist dieser Hockey-IQ, dass er das Spiel auf eine Art versteht, wie es nur wenige verstehen. Ja, man muss es ihm nicht erklären, er weiß einfach, was zu tun ist. Das hat man so ähnlich bei Wayne Gretzky gesehen, über den man immer sagte, er weiß schon, was der Gegner macht, bevor der Gegner selber weiß, was für ihn kommen wird und was er vorhat. Zukommt eine super Technik. Er ist also ein unglaublich guter Passspieler. Dann hat er diesen Schuss perfektioniert. Er hat zum Beispiel, obwohl man immer sagt, Ovechkin wäre der beste Schütze, Leon Dreiseitl hat eine viel bessere Trefferquote. Also der hatte Trefferquoten.
McDavid, meinst du?
Nee, Dreiseitl. Okay. Also im Vergleich zu Ovechkin.
Ja.
Ovechkin hat, glaube ich, so 14% Erfolgsquote bei seinen Schüssen. Leon Dreiseitl ist regelmäßig über 20%. Also er trifft noch präziser. Er trifft auch variabler. Er hat seine defensiven Qualitäten weiterentwickelt. Ich habe dann, habe ich leider in dem Buch untergebracht, eine Aufstellung über das Kalenderjahr 2024, also alle Spiele vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024, der hat eine Plus-Minus-Bilanz von plus 47.
Das ist ja irre.
Und es ist abartig gut.
Ja,
das ist einfach abartig gut. Plus-Minus sagt nicht alles, aber natürlich in der Größenordnung sagt es wirklich eine ganze Menge aus.
Über das ganze Kalenderjahr.
Über das ganze Kalenderjahr, eben bei 5 gegen 5. Und natürlich bei Überzahl hat er ein ganz klares Plus, ja.
Also
die wird ja nicht eingerechnet.
47, ja. Nur 2024, weil in seiner gesamten Hauptrundenkarriere in der NHL liegt er bei plus 87.
Ja, er hat auch Jahre gehabt, es liegt ja gar nicht so lang zurück, wo dann die Bilanz sogar mal, obwohl er viele Punkte hatte, so ein leichtes Minus war. Ja, hängt natürlich auch ein bisschen von den Mitspielern ab. Es ist auch so bei ihm, wenn McDavid und Draisaitl jeder eine eigene Reihe anführen. Natürlich kriegt Connor McDavid, der immer Mittelstürmer der ersten Reihe sein wird, der kriegt dann halt Zach Hyman und Ryan Nugent-Hopkins als Außenstürmer. Ja, Leon Draisaitl hat jetzt die Saison begonnen mit Podkolzin und Arvidsson. Ja, es sind natürlich jetzt nicht diese guten Spieler, es sind mehr Spieler für die Tiefe des Kaders, aber letztlich haben alle irgendwie mit ihm funktioniert. Also er kann eigentlich mit allen zusammenspielen. Das ist eine Qualität. Und wenn wir bei seinen Qualitäten sind, ist einfach das Körperliche. Der hat eine unglaubliche Ausdauer. Also ohne dass man jetzt so als, dass der jetzt so irgendwie so ein Ausdauertyp sichtbar würde. Aber der spielt halt regelmäßig über 20 Minuten. Der hat Phasen auf dem Eis, 2-3 Minuten steht er da und bricht nicht ein. Und gibt ja auch diesen schönen Spitznamen, den sie ihm verpasst haben in Nordamerika, The Big Diesel oder The German Diesel. Also praktisch, man bringt ihn in Verbindung mit so einem ausdauernden deutschen Motor, der verlässlich ist und der nie nachlässt. Und das sind die Qualitäten von Leon Draisaitl. Und was, wo man übrigens den Vater sieht, also diese Veranlagung, ist, wie er mit dem Oberkörper die Scheibe abschirmt. Das ist einzigartig. Das konnte ja schon Peter Draisaitl. Das fiel damals in den 80er Jahren auf, weil das bei deutschen Spielern überhaupt nicht entwickelt war. Sowas, diese körperliche Geschmeidigkeit. Und bei Leon sieht man das jetzt in Perfektion.
Nochmal zu Connor McDavid. Ihn und Leon Draisaitl verbindet eine tiefe und aufrichtige Freundschaft. Wie funktioniert das auf so einem sportlichen Niveau, wo es ja auch um viel Konkurrenz geht?
Sie sind ja im Wesentlichen gleich alt. Also sie sind ja nur durch ein Jahr getrennt. Ich glaube, das war Leon Draisaitl, der jetzt eher so ein Typ ist, der sich nicht nach vorne stellt. War das ganz recht, dass im Jahr nach ihm Connor McDavid gedraftet worden ist. Also Edmonton hat damals überraschend diese Draftlotterie gewonnen. Und da war ja völlig klar, wer das gewinnt, der hat Connor McDavid, der eben als Generational Talent galt. Und das hat ihm Leon vielleicht in die Karten gespielt, ja, dass da einer war, der so mehr im Fokus stand. Er hat sich in diesem Schatten so ein bisschen entwickeln können. Und die beiden haben relativ früh zueinander gefunden. Ich glaube, weil sie beide unkomplizierte Typen sind und weil sie ja gemerkt haben, dass jeder was hat, für das der andere ihn bewundert. Und um das man den anderen auch nicht beneiden muss. Ja, und die haben gemerkt, dass sie sich ergänzen. Und dass sie halt eben, das hat sich dieses gemeinsame Ziel entwickelt. Und mittlerweile ist ja so, dass halt Leon immer mit dem neuen Vertrag ein Jahr früher dran ist. Das auch akzeptieren wird, dass Connor McDavid dann immer den etwas höheren Vertrag abschließen wird. Und dieses Ziel, Stanley Cup, das einigt sie halt. Und als Leon letzten Sommer dann abgeschlossen hat, ist er gefragt worden, bedeutet es jetzt auch, dass wenn du bleibst, dass Connor McDavid bleibt? Da hat er dann gesagt, also müsste den Connor dann schon auch fragen, also soweit besprechen wir es dann nicht. Aber klar ist dann eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die zwei den Weg, wenn es geht, schon zusammengehen wollen.
Eine ganz andere Personalie, die mitten im Buch auftaucht, dann auch wieder verschwindet, aber die ich äußerst interessant finde, ist die von Ralph Krüger. Was macht ihn besonders? Was hat er mit deinem Buch zu tun?
Ralph Krüger war mal Trainer in Edmonton, bevor Leon Draisaitl kam. Ralph Krüger war auch deutscher Nationalspieler, also kennt schon Vater Draisaitl aus dieser Zeit. Und er war Trainer des Teams Europa beim World Cup of Hockey 2016. Das war damals eine Veranstaltung der NHL, also da sollten die großen Nationen, sollten da mit den NHL-Profis ein Turnier austragen, so ein Deal mit der IHF dafür, dass die Profis bei Olympia spielen. Und man hat eben versucht, auch die Spieler einzubinden, die jetzt keiner großen Nation angehören. Ja, da gibt es immerhin die Schweizer, da gibt es mit Anze Kopitar einen guten Slowenen, da gibt es mittlerweile halt auch schon Dänen, die Slowaken, die Superspieler sind. Und damals hat man dann gesagt, dann gründet man einfach ein Team Europa. Also ein reines Kunstprodukt. Präsident dieses Teams Europa war damals Franz Reindl. Und der sollte sich dann einen Trainer suchen. Und der hat dann den Ralph Krüger gefragt. Und Ralph Krüger, ja, alter Hockeymensch, nur zu diesem Zeitpunkt im Fußball tätig beim FC Southampton, wohin sie ihn verschlagen hat durch eine Bekanntschaft mit der Schweizer Besitzerin. Und Ralf Krüger war ja sehr lange Schweizer Nationaltrainer, also kannte er die Katharina Liebknecht, ja. Und die hat ihn gebeten oder ihn gefragt, ob er mal einen Fußballclub leiten will. Und das hat er damals gemacht, FC Southampton. Ronald Koeman war damals übrigens Trainer, ja, der sich mal mit dem Deutschland-Trikot einen Arsch abgewischt hat, 1988. Und Ralf Krüger hat ein paar Jahre tatsächlich dann den FC Southampton gemacht. Und als es dort einen Besitzerwechsel gab, ist er da wieder weg. Ist mittlerweile wieder im Fußball in Wien tätig.
Das ist verrückt, da ist er jetzt Aufsichtsratsvorsitzender.
Ja.
Crazy.
Ja, es ist wirklich, er ist halt da wieder reingekommen. Er war ja dann der NHL noch Trainer in Buffalo. Bis vor ein paar Jahren und da ist dann, glaube ich, vielleicht irgendwas zerbrochen, glaube ich, mit dem Eishockey, dass man ihn damals entlassen hat. Und er hat jetzt, gut, er geht jetzt auch schon Richtung 70. Und so dieses Team Europa, das war noch so eine große Herausforderung. Also aus 8 Nationen waren Spieler damals dabei. Es waren etliche Deutsche vertreten, Thomas Greis, Philipp Grubauer als Torhüter. In der Abwehr Christian Ehrhoff, Dennis Seidenberg und im Sturm Leon Dreiseitel und Tobias Rieder. Und überraschenderweise hat dieses Team Europa, mit dem niemand gerechnet hat, hat sich ins Finale gespielt gegen Kanada und sich also wirklich achtbar geschlagen bei diesem Turnier. Inklusive Vorbereitungsspiel zweimal die Schweden geschlagen, das muss man auch erstmal schaffen. Und diese bunte Mischung hat sich damals ganz gut gefunden und das hat Leon Dreiseitel viel gebracht. Also er hatte damals noch nicht die tragende Rolle. Ja, das war dann gerade nach 2 Jahren, die er in der NHL gespielt hat. Aber es war relativ klar immer, dass er zu dem Team gehören würde. Er war da gesetzt und er hat da sich so anständige Eiszeit erspielt und auch einige Tore gemacht.
Leon Dreiseitel und die Nationalmannschaft, das ist ja etwas, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass er doch so viele Spiele gemacht hat, aber auch schon lange nicht mehr für die Nationalmannschaft gespielt hat, weil zu den entsprechenden Turnieren entweder die NHL-Spieler bei Olympia nicht mitmachen durften oder bei den Weltmeisterschaften eben die Oilers noch in den Playoffs vertreten waren und er deswegen nicht mitgemacht hat. Aber trotzdem hat er da irgendwie noch eine Rolle gespielt lange Zeit.
Ja, also man darf nicht vergessen, er hat 5 Weltmeisterschaften gespielt und zwar jede, die möglich war zwischen 2014 und 2019. Nur 2015 durfte er nicht, da war mit Kelowna Rockets, war er da in diesen Playoffs in der Juniorenliga. Er hat auch sehr wichtig die Deutschen ja mit zu Olympia geschossen in diesem Qualifikationsturnier für 2018, das schon im Herbst 2016 in Riga stattfand. Und gut, danach in den Jahren 2020 war Corona, 21, da ist es ganz ausgefallen, 21 war diese komische Hotelzimmer-Quarantäne-WM in Riga. Da kam kaum jemand aus der NHL, weil es einfach auch zu kompliziert war mit den damaligen Restriktionen. Und den Jahren darauf war es dann so, dass Edmonton immer in den Playoffs war, 22, 23, 24, ich glaube 23, wäre es noch gegangen zeitlich, man hätte sich allerdings zum Zeitpunkt entscheiden müssen, dass er kommt, als damals nicht klar war, ob Deutschland überhaupt ins Viertelfinale kommt. Also wenn es blöd gelaufen wäre, hätte man ihn für ein Spiel geholt, das letzte Vorrundenspiel, das möglicherweise bedeutungslos geworden wäre und hätte natürlich für die Versicherung unglaublich viel Geld berappen müssen und da haben dann beide Seiten gesagt, naja, also muss jetzt nicht sein, ja. Ist sinnlos, wenn wir das machen. Und ja, mittlerweile ist es natürlich schwieriger geworden. Jetzt kommt der neue Vertrag, der hoch dotiert ist, mit 14 Millionen im Jahr. Der läuft ab dem kommenden Jahr an. Der wäre jetzt halt in vollem Umfang zu versichern. Und
genau, das ist ja
Weltmeisterschaften,
das Problem, ne? Ja. Diese Versicherungsbeiträge, richtig, die sozusagen sich an den Verträgen
orientieren. Genau, ja. Und mit Edmonton ausscheiden und so einen Status in der Mannschaft haben, da kannst du nicht am nächsten Tag im Flieger nach Europa sitzen zu einer Weltmeisterschaft. Ja, also das müsste dann die Heim-WM 2027 sein, für den Fall, dass Edmonton keine so lange Saison hat, dass man dann sagt, okay, man macht dann bei ihm mit ihm ein schnelles Exit-Meeting, dass er dann in die Heimat fliegen kann. Also dieses Entgegenkommen der NHL gibt es schon, aber ansonsten die realistischen Optionen sind jetzt halt Olympia 26, klar, will jeder. Und dann vielleicht auch eine Weltmeisterschaft, wenn es im eigenen Land ist. Und ich glaube, grundsätzlich spielt er gern Weltmeisterschaften, wenn es ergibt. Ich glaube, dass er da relativ unkompliziert ist.
Mir ist während der Lektüre zu deinem Buch nochmal so ein Vergleich eingefallen. Eishockeyspieler, die aus Europa oder im Speziellen bei uns in Deutschland nach Amerika gehen, die sind ja dann irgendwie weg. Man sieht sie nicht, sie sind nur nachts zu sehen, weil die Bulli-Zeiten halt eben zeitversetzt 6 bis 8, 9 Stunden sind. Dann sind Eishockeyspieler ja per se durch ihre Ausrüstung nicht so sichtbar, man kann die Gesichter, die Haare nicht erkennen. Das ist nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit in solchen Sportarten. Und mir fiel dann irgendwie ein Vergleich ein, auf den ich vorher nie gekommen bin. Jetzt kann ich mir ungefähr nämlich vorstellen, wie es so brasilianischen Fußballfans geht, wenn ihre besten Spieler immer nach Europa gehen und man sieht die einfach nicht mehr in einer anderen Liga zu einer anderen Zeit. Die sind dann einfach erstmal weg, bis sie irgendwann mal wiederkommen.
Ja, so ist es dann, ja. Mhm.
Aber das Image von Leon Dreiseitel in Deutschland, ich weiß nicht, wie du es siehst. Mein Eindruck ist, es gibt noch viel zu wenig Menschen, die überhaupt wissen, wer Leon Dreiseitel ist. Also auch wenn er schon in TV-Shows aufgetreten ist, er war, glaube ich, mal im Sportstudio. Er war 2020 Sportler des Jahres in diesem Corona-Jahr, wo es einfach auch vielleicht ein bisschen begünstigt war, dass es andere Sportarten in dem Jahr nicht gab, dass Eishockeyspieler überhaupt da in die engere Wahl gekommen sind als Mannschaftsspieler. Woran liegt das, dass Leon Dreiseitel eben nicht so eine besondere Figur auch fürs Eishockey in Deutschland ist, für die Leute, die sich nicht für Eishockey interessieren?
Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Also man liest diesen Namen ja sehr oft. Es wird ja jedes Tor von Leon Dreiseitel wird ja vermeldet und eigentlich auch in jeder Zeitung, zumindest in der Randspalte. Also du triffst immer auf den Namen. Auch meine Mutter, die 86 Jahre alt ist, als ich hier gesagt habe, ich schreibe ein Buch über Leon Dreiseitel, die konnte ihn der Sportart zuordnen. Ich glaube, das ist auch bei den meisten Leuten der Fall. Und ich merke das jetzt auch, dass dieses Interesse an meinem Buch weit über das hinausgeht, was beim Eishockey üblich ist. Also da melden sich Leute, die sonst mit Eishockey noch nichts am Hut hatten, die sagen, die finden das jetzt total interessant, dass über den mal was geschrieben wird, weil sie kennen halt diesen Namen und sie haben vielleicht irgendwie so ein Bild von ihm vor Augen in diesem Trikot und mit diesem Mundschutz, der halt so raushängt und wie er halt dann so immer so die Spieler dann so in den Arm nimmt nach dem Torerfolg, wenn man sich da um ihn rum versammelt. Aber die wollen ein bisschen mehr noch über ihn wissen. Er ist halt so ein Typ, manche sagen, er ist spröde. Ich finde, dass er gar nicht spröde ist. Sind manchmal sehr gute Pressegespräche, die der da in Kanada führt. Also da kommt der sehr, sehr witzig rüber. Natürlich bewegt sich das in so einem gewissen Rahmen, der von ihm erwartet wird. Ja, man spricht halt über den Sport in erster Linie, über das Spiel. Und so sieht er sich auch selber. Das ist auch sein Ziel, einfach als Sportler zu überzeugen. Er bietet seine Leistung an. Ja, nicht so sehr ein Image, er bietet einfach seine Leistung an. Das, was er auf dem Eis zeigt. Und das sollen dann die Leute in Deutschland, sollen sich das anschauen und halt entscheiden, ob das für sie interessant ist, ob sie das akzeptieren. Natürlich könnte er mehr machen. Er macht dann halt manchmal sowas. Er ist zum Beispiel bei dieser Icon League von Toni Kroos dabei. Richtig sichtbar wird er dadurch jetzt natürlich nicht, ja, weil da müsste man halt dann vor Ort sein, aber das ist ihm dann halt nicht so möglich. Er ist ja auch Werbebotschafter für Puma. Nimmt man jetzt hier in Deutschland auch nicht so wahr, spielt sich, glaube ich, auch mehr dann so in Edmonton ab. Ich glaube, dass er werblich da einige gute Sachen hat, dass das auch sein Hauptmarkt ist da drüben. Aber klar, es könnte schon noch ein bisschen mehr gehen. Aber er hat, und ich habe da mit seinem Management beziehungsweise ihm dann bei diesem Bruchprojekt, war natürlich auch eine Idee, ich habe angefragt, wollen wir das als Autobiografie machen? Und die haben sich das eine Zeit lang überlegt und eigentlich auch mit einer gewissen Sympathie überlegt. Aber Leons Grundsatz war dann einfach, ich will erst diesen Cup gewinnen und dann machen wir die anderen Sachen, was dann kommt, Dokumentationen. Wird ihm natürlich jetzt schon angetragen und kommt vielleicht jetzt irgendwie, weil der Druck so groß wird, ja, weil das öffentliche Interesse immer mehr steigt. Und aber es war halt bisher sein Grundsatz, erst bringe ich mehr Leistung und dann reden wir über alles andere. Und ich finde es ja für einen Sportler eigentlich tadellos. Auch zum Beispiel, dass er ja eine relativ prominente Lebensgefährtin und zukünftige Frau hat. Das ist ja eine Karte, die spielt er nicht so aus. Das ist halt für ihn, das ist seine Frau, seine persönliche Beziehung. Er muss das jetzt nicht über so ein Pflichtmaß hinaus in die Öffentlichkeit tragen.
Klingt erstmal sympathisch, aber du sagst ja, so die Schlüsselwörter, er ist spröde. Manchmal finde ich, wirkt er distanziert. Manchmal öffnet er sich. 2022 sprach er mit Toni und Felix Groß in ihrem Podcast und das fand ich dann auch eigentlich sehr erfrischend, wie locker er auch damit dann umgeht, mit diesen Gesprächspartnern und auch wie er über seinen Sport, auch über sich selber redet. Das ist dann überraschend schön und ich finde, es würde ihm doch ganz gut tun, das öfter mal zu machen. Du hast gerade gesagt, den Stanley Cup will er erstmal gewinnen. Letztes Jahr war er ja kurz davor in einem dramatischen Spiel 7, also nachdem sich die Oilers von einem 0-3 Rückstand in den ersten drei Spielen zu einem 3-3 zurückgekämpft haben, haben sie dann das letzte Spiel 2-1 in Florida verloren. Das muss für einen Sportler auch extrem schlimm sein, nicht 4-0 abgezogen zu werden, sondern so knapp, so kurz vorm Ziel dann doch noch abgefangen zu werden, sind ja nicht abgefangen worden. Das muss doch für einen Sportler, für eine Sportlerseele katastrophal sein.
Ja, aber dann muss die Sportlerseele halt auch dann daraus praktisch wieder neue Energie beziehen. Also da darf man dann halt, die großen Sportler, die sacken dann halt nicht in sich zusammen und sind unglücklich, weil sie es halt irgendwie so dramatisch verpasst haben, sondern die sagen sich dann, wir haben zumindest mal gelernt, wie man 0-3 Finalrückstand aufholt. Ja, und vielleicht müssen wir schauen, dass wir nächstes Mal in der Regular Season so platziert sind, dass wir das Heimrecht hätten in einem 7. Spiel. Gut, das ist ja jetzt eigentlich schon klar, wenn es so weit kommen sollte, dass das dann wohl nicht funktionieren wird. Also auch jetzt waren ja die Oilers in der Position der ersten Runde gegen Los Angeles, dass sie auswärts antreten mussten, auch in der zweiten Runde. Ist es dann so, weil eben einfach die Punkte in der Regular Season nicht ausgereicht haben nach diesen Verletzungen am Schluss von McDavid und Dreisaitl. Aber natürlich, der Antrieb muss dann halt sein, ganz klar, weiter, immer weiter. Und ich glaube, das ist auch spürbar geworden in der Saison. Und man kann natürlich auch in diesem nordamerikanischen Profisport, kann man ja auch so denken, weil dieses Team, ein Team, das dann so gescheitert ist, das wird jetzt nicht völlig auseinandergenommen. Ja, die Verträge sind alle langfristig. Ja, da schaut man vielleicht, dass man an der einen Stelle Kosten einspart und auf der anderen Seite wieder irgendein Charakteristikum für den Kader dazu gewinnt. Ein bisschen mehr Jugend, ein bisschen mehr Speed oder ein bisschen mehr Defensivtreue. Oder man schaut vielleicht nach einem neuen Torhüter. Aber im Grunde geht diese Gruppe ja den Weg weiter. Und ich glaube, die Hochleistungssportler, die sind so gepolt, dass die nicht dann frustriert zusammenbrechen, sondern dass die dann sagen, hey, neuer Anlauf, wir probieren es dann einfach wieder.
Die Gegenwart, die heißt ja aktuell Playoff-Viertelfinale, letzte Nacht das erste Spiel gewonnen gegen die Vegas Golden Knights. Auch Leon Dreisaitl hat natürlich wieder gepunktet. Ich glaube, er hat auch ein Tor geschossen.
Er hat ein Tor geschossen von hinterm Tor, aus der Luft. Also wieder ein irrsinniges Ding, das zeigt, was der alles kann. Stickhandling, Erfassen von Situationen, Erfassen von Räumen, der weiß, wo er hin muss. Also es ist wirklich, ich sehe den auch unheimlich gern spielen, auch weil man erkennt ihn ja auch sofort. Ja, es ist auch so ein Wunder, dass man ihn so als groß und mächtig wahrnimmt, obwohl ja andere Spieler praktisch die gleichen oder noch viel wuchtigere Körpermaße haben. Aber er hat einfach eine Art, aufzufallen.
Die Zukunft. Er hat jetzt einen Vertrag letztes Jahr unterzeichnet bis 2033. Seit dieser Saison gilt dieser Vertrag. Er kriegt im Schnitt 14 Millionen Dollar. Das sind ja Summen, da lacht ja Jamal Musiala oder zukünftig Florian Wirtz darüber. Das ist doch schon kurios, dass einer wirklich nachweislich zu den Top 3 Spielern seiner Sportart gehört und so viel weniger verdient als ein Fußballspieler, der das noch nicht unter Beweis gestellt hat.
Ja, aber die Gehälter sind schon auch explodiert im Eishockey. Also es ist schon wirklich tüchtig nach oben gegangen. Ja, also da waren mal 10 Millionen, war mal so eine so eine absolute Schmerzgrenze. Zeitlang gab es dann Verträge, die eine irrsinnige Laufzeit hatten, die eigentlich völlig unrealistisch waren. Mittlerweile so, dass man sagt, 8 Jahre ist dann die längste Laufzeit. Finde ich auch okay, das ist noch einigermaßen überschaubar. Und ja, wie sich das weiterentwickelt war, als er den ersten großen Vertrag unterschrieben hat, war er damals als relativ junger Spieler unter den Top 10, ich glaube auf Platz 8, jetzt kenne ich meine eigenen Zahlen nicht mehr, die ich geschrieben habe, auf Platz 8, glaube ich, und er ist jetzt, also in diesem Jahr ist er nicht mal der bestverdienende deutsche Spieler, sondern das ist Moritz Seider, weil eben Leon im 8. und letzten Jahr seines alten Vertrags ist und Moritz Seider im 1. Jahr seines neuen Vertrags. Und Leon macht jetzt dann den Sprung von 6,5 auf 14, aber mit diesen 6,5, da war er jetzt zuletzt zwischen Platz 30 und 40 in der Liga gestanden. Und jetzt ist er dann für ein Jahr Nummer 1 und dann weiß, da kommt der neue Connor McDavid-Vertrag, dann kommt der Nathan MacKinnon in Colorado. Also es kommen dann neue Verträge und man wird dann halt immer wieder mal überholt. Ja, aber ich glaube, da geht es dann im Vertragsabschluss, geht es dann einfach darum, dass die Wertschätzung gezeigt wird, und die Wertschätzung, die drückt sich halt in der Zahl aus. Ja, ob das, es muss halt einfach eine Zahl sein, die in dem Moment dann andere Zahlen übertrifft oder gleichrangig ist mit anderen Zahlen, weil jeder kann natürlich, weil die Zahlen öffentlich sind, kann er sich ja vergleichen mit dem, was woanders verdient wird, und sich dann da ein entsprechendes Ziel setzen, wo er hinkommt.
Also ich habe keinen Zweifel, in Zukunft wird er in die Hall of Fame der NHL aufgenommen werden mit diesen Zahlen, die er jetzt auch schon liefert. Also er hat unter 800 Spiele und ist schon fast bei 1000 Punkten, ist im Umfeld von anderen Spielern, die so die gleiche Punktzahl haben, derjenige bei weitem mit den wenigsten Spielen, die dafür benötigt wurden. Das ist schon extrem beeindruckend. Denke, da besteht kein Zweifel, dass man ihm da in Edmonton, und er scheint auch Edmonton zu lieben, also er will da auch gar nicht weggehen, er fühlt sich da zu Hause, dass man da irgendwann mal in die Hall of Fame der NHL einziehen wird. Das andere, was ja auch in deinem Buch kurz angetastet wird, ist ja die Frage, wird er nochmal in Deutschland die Schlittschuhe schnüren und für die Kölner Haie zum Beispiel nochmal spielen?
Ja, das hat er immer gesagt, dass er das nochmal macht. Ja, das könnte er dann vielleicht sogar ehrenamtlich tun. Im Grunde haben wir das mit Christian Ehrhoff erlebt, der dann ja von der NHL immer noch Geld gekriegt hat aus seinem Buyout, den er dann irgendwann mal in Anspruch genommen hat, und hat dann einfach für seinen Club, für Krefeld, dann nach einer längeren Pause jetzt dann nochmal ein Jahr in der DL2 angehängt, vorige Saison. Ja, denkbar ist es. Man muss dann halt abwarten mit Ende 30, ja, körperlich, wie ist er beieinander, ist dann erstrebenswert, das muss man dann sicher neu bewerten, wie sind dann die Erwartungen an ihn, kann er die Erwartungen erfüllen, weil man hat es dann bei Marco Sturm gesehen, als dann irgendwann mal die Verletzungen kamen, der hat am Schluss auch noch in Köln gespielt, ja, und er hat halt dann keinen großen Impact mehr gehabt, also immer dann abwarten, kann er diesen Vertrag dann auch wirklich so bei voller Gesundheit erfüllen, und mal dann nachschauen, was dann da ist. Das ist noch so weit weg.
Meine vorletzte Frage ist, wie wird man über seine Karriere irgendwann mal urteilen, wenn er den Stanley Cup geholt hat, im Vergleich zu, wenn er ihn dann nicht geholt haben wird?
Ja, klar, der Stanley Cup verleiht dann noch mehr Glanz. Man sagt dann, eine Karriere ist vollendet. Aber ich finde eigentlich, und das ist auch der Grund, warum wir mit dem Buch dann nicht gewartet haben, bis er den Stanley Cup gewinnt, weil ja die Geschichte ist ja so far die gleiche. Ja? Und die Geschichte ist einfach wahnsinnig interessant von jemandem, der aus einem Land kommt, das keinen großen Stellenwert im Eishockey hat, der sich dann im Kernland beweist, der über diese Hindernisse drüber geht, früh die Heimat verlässt, und das da alles auf sich nimmt, diesen brutalen Konkurrenzkampf. Das ist eigentlich die Geschichte, die, wie ich finde, die Vita von Leon Draisaitl extrem wertvoll macht. Und ich wünsche ihm, dass er den Stanley Cup gewinnt, weil es halt einfach seine Sehnsucht ist als Sportler. Ich wünsche es im Grunde auch mir, weil es halt ich dem Verkauf des Buchs dann sicher förderlich sein würde. und allem, was danach vielleicht noch kommt an Vermarktungsaktivitäten. Aber für mich ist eigentlich das jetzt schon eine große Geschichte. Und ich habe am Anfang auch überlegt, soll man das Buch halt, soll man warten, das heißt schreiben, wenn es halt vollendet ist. Ich finde, nee, es ist legitim, weil die Geschichte ist bis jetzt schon so groß und erzählenswert.
Und meine letzte Frage, als du damals angefangen hast, das erste Wort in die Tastatur zu schreiben für dieses Buch, wie sehr hat sich Leon Dreiseitel für dich persönlich verändert? Ist er dir näher gekommen? Hast du ihn vielleicht auch schon genauso gesehen, wie du ihn dann erlebt hast in dieser Geschichte, die du recherchiert hast? Wie fühlst du dich selber mit dem Buch? Also sind deine Erwartungen erfüllt worden oder übertroffen worden?
Also er ist mir näher gekommen. Ich dachte halt am Anfang, mein Bild von ihm war halt schon auch, dass er halt so ein bisschen spröde ist. Und als mir dann halt ausgerichtet worden ist, also er will jetzt dann erst nur abwarten, dann habe ich gedacht, naja gut, er hat jetzt halt keinen großen Antrieb und es ist vielleicht ein bisschen vorgeschoben mit diesem Stanley Cup Gewinn, weil es muss ihm ja, wenn er das Eishockey in Deutschland voranbringen will, muss ihm ja dran gelegen sein, auch selber als Person zur Geltung kommen. Aber das ist mir dann in der Recherche, ist mir das immer mehr klar geworden, dass das wirklich so ist bei ihm. Und für mich war ein wertvolles Tool in der Recherche, also ich habe natürlich mit Leuten gesprochen, zu denen ich einen guten Draht habe und die ihn gut kennen, die eine Rolle gespielt haben in seinem Leben und die mir auch ungefiltert und klar erzählen, wie er zu sehen ist. Und für mich war auch wichtig, ich habe dann das Edmonton Journal abonniert, für ein Jahr, für den sensationellen Preis von 20 kanadischen Dollar, E-Paper und Internetarchivzugang und habe dann alles über ihn gelesen, was geschrieben worden ist seit 2014, weil ich einfach diese ganz normale Zeitungsberichterstattung haben wollte, um zu sehen, wie habe ich ihn am Anfang gesehen und wie hat sich die Einschätzung, die Wertschätzung für ihn verändert. Und da hat man auch wirklich, kann man klar diesen Wertegang verfolgen, ja, wie dann anfangs immer noch diese Gerüchte sind, wird er dann weggetradet, der entwickelt sich nicht, der ist zu langsam, dann gibt es eine Fanumfrage, ja, gerne, wenn man einen wegtradet, dann diesen Deutschen und so. Und das war schon ein interessantes Werten, das ich da verfolgen konnte. Irgendwann hat es dann aufgehört und dann ist er praktisch so eine Art Heiliger geworden, der eigentlich nie richtig angegangen wird. Natürlich auch kritisiert für schwache Spiele. Es gibt ja zu jedem Spiel gibt's eine ausführliche Einzelkritik mit Benotung. Und ja, dadurch ist er mir so als Figur dann so näher gekommen. Und es reden eigentlich alle so mit sehr großer Wertschätzung über ihn. Und die ich dann kontaktiert habe für das Buch. Ich habe dann Marco Sturm kontaktiert und gesagt, Marco, also jetzt so gern so ein Vorwort. Ja, für Leon sofort. Und ihm wird mit großer Sympathie, mit großer Bewunderung entgegnet und ich kann das ganz gut nachvollziehen.
Günther, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Ich danke dir für dein Interesse.
Immer wieder gerne. Leute, kauft euch ab dem 20. Mai das Buch Leon Dreiseitel von Günther Klein und das erscheint dann im Riva Verlag und kostet gerade mal ein Zwanni. Ihr könnt es auch heute schon vorbestellen, einfach dort auf die Webseite gehen und die Checkkarte zücken, würde ich mal sagen. Wir hören uns bald wieder und bei der nächsten Folge ist dann die Folge 150. Ich glaube, da machen wir aber nichts Besonderes, da freuen wir uns einfach nur über das Jubiläum und großer Gefallen, den ihr uns noch tun könnt, bitte besucht uns bei Instagram, folgt uns dort und schaut mal, was wir da für Schabernack treiben. Gestern zum Beispiel in Köln beim VR haben wir ein bisschen was gepostet und noch wichtiger, bewertet uns bitte bei Apple Podcast oder bei Spotify. Das bringt uns wieder so ein bisschen in die Algorithmen zurück, dort, wo wir mal waren. Und darüber würde ich, aber auch natürlich Benny, wir werden uns darüber sehr freuen. In diesem Sinne, danke nochmal Günther und wir hören uns dann bald wieder. Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.